Okay. Das war. Ja, nein, du hast völlig recht. Ich vergesse bei allem Möglichen und das hoffe ich, vergesse ich nicht, was ich sagen wollte. Also, wir sind in der Fastenzeit, also so die normale Kirche feiert ja Fastenzeit. Und da gibt es jetzt natürlich eine Fastenpredigt. Der Stoff ist knochenhart. Ich war schon voraus. Ich möchte aber eine Bemerkung vorausschicken, die hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, wir sprechen ja auch mal mit Leuten über unseren Glauben. Wenn dieser Leut keine Beziehung zum Christentum hat, dann kriegen wir entweder ein wohlwollendes Lächeln oder eine, sagen wir es mal, ziemlich gelangweilte Gleichgültigkeit. Ja, wenn es dir hilft, mach's mal. Für dich reicht's ja, ich komme so durch. Gut? Das ist die eine Seite. Damit müssen wir leben und hoffen immer noch, dass sich das mal ändert. Was anderes ist es, wenn wir mit jemandem sprechen, der ein wirklich entschiedener Christ ist. Und dann noch sagen, ich komme aus der EFG, hier aus dem Stauferpack. Was? Ach so. Ja, du gehörst zu denen, die harten Seiten des Christentums einfach ausklammern. Die nur happy believing, also faith, alles locker, lässig. Gott ist ja nur dazu da, dass er sich um uns kümmert und Hauptsache mir geht's gut, weil ich zum Glauben gekommen bin und so weiter. Das wird uns vorgeworfen und zwar in einer ganz massiven Art und Weise. Ein Wohlfühlchristentum, wie es vielleicht so als Reaktion auch auf härtere Zeiten früher sich anscheinend gewaltig ausbreitet. Ein bisschen ist es in Amerika forciert worden. Da hat man schon Prediger gehabt, die also wirklich sagte, hast du ein Problem mit deinen Finanzen? Gott ist reich genug. Du wirst davon leben. Sag doch mal, nicht? Und so. Also das Wohlstandschristentum, und Wohlfühlchristentum unterschlägt die ernsten biblischen Wahrheiten. Es gibt aber kein Christentum Leid. Also ich habe hier ein Buch hier, zitiere ich nachher auch draus vom Rainer Harter. Ich mag den Mann. Also der hat es wirklich drauf. Aber der ist irgendwo noch ein bisschen woanders angelagert. Jedenfalls, er schreibt hier drunter, Jesus Leid gibt es nicht. Na? Und das müssen wir nochmal genauer angucken. Ich habe mir deswegen eine Schriftstelle ausgesucht, die zu den härtesten gehört im Neuen Testament. Ich lese sie jetzt vor. Und keiner verlässt den Saal. Um deutlich zu machen, was er damit meinte, erzählte Jesus ihnen folgende Geschichte. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Er ging immer wieder zu ihm, weil er gerne ein paar frische Feigen geerntet hätte. Aber es gab keine. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, was ist los? Seit 3 Jahren komme ich nun schon in der Hoffnung, mal ein paar Feigen zu finden, aber der Baum trägt einfach keine. Du kannst ihn umhauen. Warum soll er noch länger den guten Boden auslaugen? Der Gärtner entgegnete, wir sollten ihm noch ein weiteres Jahr geben. Ich werde den Boden ringsherum lockern und noch einmal richtig düngen. Möglicherweise trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, werde ich ihn umhauen. Das sind Worte Jesu. Und jetzt kommt es darauf an, wie geht man mit sowas um? Die erste, die die Theologie sich darauf geeinigt hat, ist, dass dieses Gleichnis auf Israel bezogen ist. Israel wird ja oft im Neuen und auch ein bisschen im Alten Testament mit dem Feigenbaum verglichen. Und Jesus kommt ja mal dran vorbei und sagt, was? Immer noch keine Früchte und so. Also, das übrigens hat Lukas nicht in seinem Evangelium, diese Verfluchungsgeschichte, die hat er nicht drin. Ne? Aber er hat zunächst mal diese Geschichte, die einen an die Nieren geht, sagte, hey, wie ist das? Da wird einer gepflanzt und dann kommt nichts. Und Gott verliert die Geduld. Abhacken. Weg damit. Bringt nichts. Also die Deutung, dass es Israel ist, liegt sehr nahe, aber sie wird normalerweise von einem strenggläubigen Christen nicht angenommen, sondern die wortwörtliche Interpretation ist die, wenn du nach deiner Bekehrung, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, 3 Jahre lang keinerlei Veränderung an dir spürst, dann war es das. 3 Jahre steht ja drin. Und dann kommt irgend noch einer und sagt, na also gut, versuchen wir es nochmal. Ich massiere den nochmal und vielleicht kommt dann doch ein bisschen noch was. Und es kommt nichts. Und Gott sagt, ja, 3 Jahre. Also mehr gebe ich dir nicht für das, was ich habe mein Herz dir geöffnet und du bringst nichts. Kein bisschen Veränderung. Ist auch eine Deutung. Aber es ist eine schreckliche. Und man fragt sich, ist das wirklich die Einstellung, die Jesus von uns möchte? Entweder du bringst jetzt endlich was, oder fertig. Und da gibt es eine dritte Möglichkeit. Man geht von der einfachen Tatsache aus, dass Gott nicht Liebe zu uns hat. Er ist die Liebe. Wie kann das jetzt zusammengehen mit diesem Evangelium? Und dem müssen wir ein bisschen nachgehen. Wir wissen, dass Gott ein grenzenloses Erbarmen hat. Er würde niemals sagen, nee, über dich erbarme ich mich nicht. Wenn einer kommt und sagt, Mensch, es tut mir so leid. Ich bin ein Hornochse, ich bin alles Mögliche. Gott, vergib mir. Dann wird Gott sagen, nö, mag nicht mehr. Ich habe dir jetzt schon 272 Mal vergeben. Jetzt ist fertig. Nein, er hat eine bedingungslose, ewige Bereitschaft zu vergeben. Nummer 1. Nummer 2, er hat eine grenzenlose Geduld. Davon können manche von uns auch ein Lied singen. Er hat eine grenzenlose Geduld. Bei manchen muss er warten, so wie bei mir, bis mal 80 Jahre vorbei sind und dann fällt der Groschen. Er hat eine grenzenlose Geduld. Was für ein Gott. Das ist ein Gott, der nicht Liebe hat. So als eine seiner Eigenschaften. Er ist sie komplett. Er ist sie. Das ist das, was die ganze Welt und uns am Leben erhält. Dann gibt es ein drittes. Gott kennt uns. Das haben wir auch schon gesungen. Es ist toll, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das hat Albert Freimann in seinem Lied gebracht. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wir sind uns jetzt mittlerweile einig und er hat es auch schon geändert. dass das nicht ein Trotzdem ist, sondern weil er uns kennt, liebt er uns. Mit allem Drum und Dran. Und er weiß, was er uns geschenkt hat. Er hat uns eine Möglichkeit geschenkt, die alle Fragen nach dem Leid in der Welt zu 90% löst. Das ist die Freiheit, die er uns gegeben hat. Wir haben eine Freiheit und er weiß darum, dass wir sie missbrauchen werden. Bricht er deswegen seine Beziehung zu uns ab? Genau das Gegenteil ist der Fall. Und dem gehen wir ein bisschen nach. Es gibt einen großen Theologen, den die Nazis umgebracht haben. Das ist der Bonhoeffer. Der hat das mal in einem netten Gleichnis gesagt, wie Gott eigentlich uns denkt und wie der Mensch denkt. Wenn der Mensch denkt, oh, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht, dann ist es so, Bonhoeffer schildert so, dass einer, wenn er merkt, er sitzt im falschen Zug, dass er dann durch alle Abteile und Züge und Waggons durch in die entgegengesetzte Richtung läuft. Sehr sinnig, nicht? Deswegen, der Zug fährt, sagen wir, nach München und ich renne dann in die gegengerechte Richtung, ich will nach Stuttgart oder so. Das war sein Beispiel. Und von diesem Beispiel kommt ein noch besseres. Und deswegen kommen wir immer näher an den Kernpunkt dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, heran. Ich nehme mal an, dass das inspiriert hat, eine Geschichte, die ich ganz originell finde. Es sitzt jemand im Flugzeug und dann kommt eine Durchsage und so, wir begrüßen Sie alle herzlich zu unserem Flug nach Murmansk. Dort ist sehr warm, 5 Grad plus und wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Daraufhin wird der Mann knallrot im Gesicht, wird wütend. Stewardess muss zu ihm kommen, sagt, ich will doch nicht nach Murmansk. Ich will nach Miami. Hier, da, steht doch drauf. Da sagt er, tut uns leid. Wir sind schon in der Luft. Wenn das Ticket, das zu unserem Ziel nicht passt, dann haben wir ein Problem. Dann sitzen wir drin, Gesundheit, dann sitzen wir drin im Flugzeug und sagen, verflixt, wieso denn nach da? Und das ist etwas, was Jesus uns beibringen will. Er sagt, es gibt aufgrund deiner Freiheit eine Möglichkeit, dass du sie so lange missbrauchst, bis du im falschen Zug sitzt, bis du im falschen Flugzeug sitzt, das gibt ein zu spät. Uff, was machen wir denn damit? Er möchte, dass wir das ernst nehmen. Er möchte, dass wir begreifen, Gott hat uns die Freiheit geschenkt, weil er auf ein Gegenüber wartet, das wie er ist. Er will doch nicht mit sich für den Rest seines Lebens, einer Ewigkeit also, sich mit Menschen umgeben, die nur Marionetten sind. Sondern er will freie Geschöpfe haben. Die hat er so geschaffen. Mit dem ganzen Misere, die damit verbunden ist. Das muss man ganz klar sehen. Aber er will dieses Wesen, manchmal dieser undankbare Zweibeiner. Aber es ist egal. Er will dieses Wesen bei sich haben. Was ist also mit unserem Leben und dem, was da so schief läuft? Ist das etwas, was Gott in die endgültige Waagschale wirft? Sagt, ja, tut mir leid, also wenn ich all das zusammenrechne, was in deinem Leben war, vergiss es. Auf dich habe ich keinen Appetit. Geh dahin, wo du hinkehrst. Wir nennen das, auf Deutsch nennen wir das die Hölle. Aber es ist eigentlich etwas ganz Spezielles. Da sind keine schönen Bratpfannen und Töpfe, in denen man gekocht wird oder so, sondern die Hölle, das ist der Ort, wo all die hingehen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und in der Hölle ist man mit lauter Menschen zusammen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Und ich finde, das ist die Hölle. Das ist das, was Sartre mal beschrieben hat mit der geschlossenen Gesellschaft. Die anderen, das ist die Hölle. Und von daher ist es schon sehr, sehr ernst zu nehmen, dass wir die Botschaft, die Jesus sagen wollte, sagen, hey, es gibt tatsächlich, wenn in deinem Leben nicht irgendwas sich verändert in dir durch deine Beziehung zu mir, was ist dann überhaupt, was du da glaubst und denkst? Interessierst du dich in irgendeiner Weise für mich? Denn die Veränderung, die wir in unserem Leben erleben dürfen, das kann jeder, der hier sitzt, ich glaube, jeder, der hier sitzt, weiß, dass er durch die Beziehung zu Jesus verändert wurde. Und dass manche Dinge, die für uns ganz normal waren, mit einem Mal nicht mehr gehen. Nicht mehr so gehen. Dass wir ganz langsam aufhören, grummelige Typen zu werden. Die über alles mosern, die Leute beurteilen und so. Das geht irgendwann nicht mehr. Wenn ich weiß, dass mein Gott kein Urteil über mich fällt, dann kann ich nicht über einen anderen Menschen mich erheben und sagen, ach, das ist ja vielleicht eine Null. Das kann ich nicht. Mit der Zeit muss das und wird das, muss man gar nicht muss sagen, es wird uns verändern. Wir können gar nicht Beziehung zu Gott genug haben, zu Jesus genug haben, damit sich unser Leben zum Angenehmen hin verändert. Das könnte man Wohlstandschristentum nennen. Ich nenne es das, was Jesus dazu gesagt hat. Leben in der Fülle. Leben in der Fülle. Ich kann entspannt sein. Ich muss nicht. Ich muss auch keine Öpferchen und Opfers bringen, damit ich Gott beeindrucke. Was haben wir für abstruse Vorstellungen von diesem Gott, dem wir wirklich, das muss man schon sagen, unsere Eigenschaften zutrauen. So eine Krämerseele. Wie oft hat man uns das früher mal gesagt? Ja, Gott führt Buch über alle deine Dingers und so, nicht? Ja, er führt Buch vielleicht über alles, wo er sich darüber gefreut hat. Dieser Gott ist Liebe und nicht eine Krämerseele. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir sind noch nicht so ganz raus aus diesem Dilemma, ob es uns nur für um uns selbst geht. So. Und da gibt es noch mal den Bonhoeffer. Der sprach von einer billigen Gnade. Er nannte sie, also ich habe den Artikel mal vor mindestens 20, 30 Jahren mit Schrecken gelesen und gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber er ist ein fantastischer Theologe, aber in diesem Punkt war er noch ganz in diesem alten Strom drin. Er sagt, die billige Gnade, das ist der Todfeind der Kirche, also auch der Gemeinde. Wenn wir uns darin einrichten, dass Gott uns bedingungslos liebt, ein bedingungsloses Erbarmen über uns ausgießt, eine unfassbare Geduld mit uns hat, wenn wir uns darin einrichten, dann ist das der Tod. Bonhoeffer. Das muss man ein bisschen noch deutlicher hören. Deswegen habe ich das Buch mitgebracht. Da gibt es einen Text drin. Er spricht von dem alten Evangelium, wo ganz klar ist, wenn du zu Jesus findest, dann kostet dich das alles. So. Und alles andere ist billige Gnade. Und er beschreibt sie so: Die billige Gnade ist eine, die uns ständig und kostenfrei zufließt, ohne aber den Anspruch auf Veränderung an uns zu stellen. Ja, er hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns und wir verändern uns. Aber nicht, ich muss erst mal was tun, damit er auch sieht, dass ich mich verändere oder dass ich es ernst meine mit ihm. Ich muss was tun. Die uns ständig und kostenfrei zufließt, ohne aber den Anspruch auf Veränderung an uns zu stellen. Nicht einmal ein Anspruch. Nicht einmal ein Anspruch. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, was mich vor Jahren mal wirklich ins Mark getroffen hat, war die Nachricht von einer Untersuchung an einer westdeutschen Klinik, die nicht von Nonnen geleitet wird oder so. Wie gehen denn die Leute, die nach den neuesten Statistiken von Allensbach vielleicht zu 40% noch an ein Leben nach dem Tod glauben, wie gehen die denn mit ihrem eigenen Ende des eigenen Lebens um? Werden die irgendwas unternehmen noch? Denn sie haben ja, also 60% von denen hat ja keinen Draht mehr zu dem Leben nach dem Tod. Und dann haben sie diese Untersuchung durchgeführt, bis alle diese 40, sie haben es bei 400 Patienten, die zum Tod kamen, durchgegangen. Und man kann dann so selber schätzen, ja, wie viele werden es jetzt sein, die vielleicht doch einen geistlichen Beistand brauchen. Ich war damals geschockt. Es waren 399. Bis auf einen nicht. Und dann kam meine Reaktion. Das ist doch eine Sauerei. Bis zum letzten Moment warten und dann die Kurve kratzen? Wo sind wir denn? Wie denkt er von seinem Gott? Weil ich die Rechnung ohne ihn gemacht habe. Wie denkt er? Er denkt. Und sagt, Gott sei Dank, er hat es noch kapiert. Sie hat es noch kapiert. Also, das ist sehr menschlich gesprochen. Aber für einen Gott, der so liebt wie er, der kann nur zittern. Und ich weiß auch nicht, wie er es heute aushält mit einer Menschheit, die gesagt hat, oh, wir haben mittlerweile andere Götter. So wie damals. Götter, die, die schon einiges abfordern, aber der allererste Grund, Gott ist sicher der, dass ich Vergnügen habe und dass es mir gut geht und dass ich mich um nichts kümmern muss. Und das nennt, ich fahre in dem Text hier fort, die billige Gnade ist einfach da und deckt alle Sünden zu. Das Problem ist, sie ist eine menschliche Erfindung. Nein, das genau nicht. Das kann kein Mensch denken. Nicht der gewiefteste Theologe auf dieser Welt kann auf den Gedanken kommen, dass es einen Gott gibt, der anders ist als alle mit ihren Göttern schon gedacht haben und geplant haben. Inklusive der großen Kirchen. Aufgrund natürlich auch von Schriftstellen und allem Möglichen. Aber es gibt ja eine Zentralaussage über Gott. Die hat das Sagen. Gott ist Liebe. Ja, also es ist keine menschliche Erfindung. Das könnten wir uns nicht einmal ausdenken. Wir würden Angst haben, so etwas zu denken. Dass Gott mir vergibt, dass er bedingungslos mich annimmt, so wie ich bin, so was in meinem Leben schon alles schiefgegangen ist. Ich bitte euch. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, und das ist das Wichtigste vom heutigen Morgen. Es gibt keine billige Gnade. Die Gnade, die wir empfangen, das, was uns glücklich sein lässt mit diesem Gott, ist die teuerste Gnade, die je erworben wurde. Dass wir so leben dürfen, dass das die Fülle des Lebens ist, mit einem Gott zusammenzuleben, der uns, ja, für uns nicht vorstellbar liebt. Das ist die größte Gnade, die uns passieren konnte, und sie wurde von jemandem erworben. Und ihr wisst genau, wem. Deswegen hat das was auch mit Fastenzeit, Karfreitag und Ostern zu tun. Wir müssen uns einmal bewusst werden, wie wir leben dürfen. Und nicht wenn und aber, sondern bedingungslos. Bedingungslose Geduld, bedingungsloses Erbarmen, bedingungsloses Wohlwollen, Güte, bedingungslos. Weil dieses Geschöpf aus Liebe geschaffen worden ist, möchte er es in die Arme schließen können, eines Tages. Meine Güte. Ich muss manchmal schon ein bisschen schlucken, wenn ich dran denke, wie viele sich auch noch redlich abstrampeln, um diese Gottheit, die sie da irgendwo kennen, gnädig zu stimmen. Sie haben immer das Gefühl, ich genüge nicht. Ich bin geistlich gesehen ein Plattfuß-Indianer. Ich komme nicht weiter. Und da kommt dieser Gott und sagt, hey, jetzt hör doch mal auf. Komm doch mal her. Guck mich doch mal an am Kreuz. Was glaubst du, warum die Arme so ausgebreitet sind und angenagelt sind? Damit sie sich nicht mehr schließen. Also, wir feiern wirklich diese für uns unvorstellbare Art und Weise Gottes in diesem Gleichnis. Jesus sagt, ich habe dich gepflanzt, du darfst wachsen, wenn deine Beziehung zu mir hast, wirst du Früchte bringen, wird es Veränderungen in deinem Leben geben. Aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, es kann auch ein zu spät sein in deinem Leben. Bitte, bitte gewöhn dich daran, mit mir zu leben. Gewöhn dich daran. Teil mit mir doch alles, was dich bewegt. Mach nicht einen Unterschied zwischen deinem Leben und dann kommt noch ein bisschen was Frommes. Nein, leb doch mit mir. Ja, das ist die radikale Liebe, Radical Love. Und im Weiteren ist das Buch hervorragend, tolle Ideen und Gedanken. Aber diese Rückkehr in die sogenannte, wie er es nennt, altes Evangelium, nein, nie mehr zurück. Nie mehr zurück. Wir dürfen leben als erlöste Kinder Gottes. Amen. Jesus, du weißt, dass das für uns ein schwieriges Kapitel ist, aber es ist gleichzeitig das Schönste und Beste, was wir über dich erfahren durften. Wir dürfen uns bei dir bergen, du bist bei uns, ja, du lebst sogar und willst sogar in uns leben. Ich bitte dich, dass du uns auf ganz neue Weise wieder befreist zu einem Leben in Fülle. Und das hat mit dir unmittelbar zu tun. Segne du auch diese Gemeinde, dass sie wächst und immer mehr das Glück verbreitet, das die in der Beziehung zu dir liegt. Danke, Herr. Amen. So, jetzt gehe ich da mal runter.